Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, spätestens jetzt an dem Liedtext vom letzten Lied gerade wird deutlich, wir befinden uns in der Passionszeit. Wir haben es vorhin in der Begrüßung schon gehört. Heute ist in Vukavit der erste Sonntag der Passionszeit. Dieser erste Fastensonntag markiert den Wechsel zwischen den beiden großen Festzyklen im Kirchenjahr, Ostern und Weihnachten. Während sich das Osterfest gemäß der jüdischen Pessach-Tradition mit wechselnden Daten am Mondkalender ausrichtet, wurde das Weihnachtsfest im römischen Sonnenkalender mit einem festen Datum versehen, 24. 25. Dezember. Ich denke, das wissen alle. Dadurch begann das Kirchenjahr sozusagen zu atmen. Mal haben wir längere Pausen, mal kürzere Phasen zwischen diesen beiden Hauptfesten. Invokavit am Beginn der Fastenzeit bildet dabei das Scharnier zwischen diesen beiden Traditionen, nicht nur in der Berechnung der Festtage, sondern auch in der unterschiedlichen Deutung für das Kommen des Gottessohnes im Rahmen der Geburtsgeschichte oder in der Passions- und Osterzeit. Der heutige Predigttext aus dem Hebräerbrief mit der Deutung Jesu als der mitleidende hohe Priester bedeutet in diesem Zusammenhang eine ganz besondere theologische Herausforderung. Ein Schlüssel zum Verstehen dieses Predigttextes kann sein, dass wir im Gedächtnis behalten, dass eben dieser besondere Sonntag ist. Dieser Sonntag, Invokavit, war für Luther auch ein ganz besonderer Sonntag. Es sind seine berühmten Invokavit-Predigten im Jahr 1522 entstanden für diesen Sonntag und an diesem Sonntag. Und die haben einen ganz besonderen Charakter. Er hat sich da an die Bauern gewendet, die aufgrund seiner reformatorischen Vorgehensweise das zum Anlass genommen haben, um eine Revolution zu veranstalten. Und er hat in dieser Predigt am Invokavit-Sonntag 1522 versucht, das Ganze in geregelte Bahnen zu bringen. Liebe Gemeinde, ich lese den heutigen Predigttext aus dem Hebräerbrief im 4. Kapitel, die Verse 14 bis 16, und Sie haben alle einen Kirchenzettel, wo Sie dem Predigttext folgen können, was, denke ich, gerade heute besonders wertvoll ist. Weil wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte leiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Herr, schenke Reden, Hören und Verstehen durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, was uns heute fremd erscheint, musste den Briefempfängern von damals nicht lange erklärt werden. Sie damals wussten, was ein Hohepriester ist und was er war und was er für Aufgaben hat. Ihnen waren die einzelnen Opfer, die Zeremonien und der Dienst des Priesters gut bekannt. Die wichtigste Funktion des Priesters war, die Verbindung zu Gott herzustellen. Er war der Mittler zwischen Gott und Mensch. Wenn jemand im Volk Israel eine Sünde begangen hatte, musste er ein Opfertier kaufen und zum Tempel nach Jerusalem bringen, wo es vom Priester dargebracht wurde. Also an diesem heiligen Ort, wo Gott inmitten seines Volkes leben wollte. Der hohe Priester durfte nur einmal im Jahr am hohen Versöhnungstag in das Innerste des Tempels treten, in das sogenannte Allerheiligste. Hier thronte Gott über der Bundeslade und hier fand die Versöhnung statt, an diesem einen Tag im Jahr. Wie anders ist da doch Jesus. Er wird hier in unserem Text mit vielen Titeln beschrieben, die alle seine Erhabenheit und Überlegenheit zum Ausdruck bringen. Im Vers 14 lesen wir: Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Jesus ist kein gewöhnlicher Priester, sondern ein großer hoher Priester, wie es da steht. Durch seine Himmelfahrt hat er sich endgültig als der Herr aller Herren erwiesen. Und Jesus ist tatsächlich der beste Mittler, den man sich denken kann. Jesus steht uns immer, jederzeit zur Verfügung und nicht nur einmal im Jahr. Er kennt uns durch und durch und er weiß um unser Anliegen, wenn er uns beim himmlischen Vater vertritt und für uns betet. Denn genau das ist es, was er in seiner Funktion als Hohepriester tut. Die judenchristliche Gemeinde von damals, an die der Brief gerichtet ist, hatte es nicht so leicht wie wir. Sie waren von Verfolgungen bedroht, so wie heute noch einige Christen im Nahen Osten und in vielen anderen Ländern weltweit. Einige aus der Gemeinde damals drohten nachlässig zu werden oder gar im Glauben in der Nachfolge Jesu zu resignieren. Deshalb folgt im nächsten Vers eine weitere Begründung, die der Gemeinde zu der Zeit des Neuen Testaments, also damals, aber auch uns heute Mut machen soll. In Vers 15 erfahren wir, dass derselbe Jesus, der hohe Priester, voll und ganz Mensch war, ein Mensch aus Fleisch und Blut wie Sie und ich. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte leiden, mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Jesus ist wirklich Mensch geworden. Aber warum? Um selber zu erfahren, was es bedeutet, schwach zu sein. Um am eigenen Leib zu spüren, woran wir leiden. Er empfindet mehr als nur Sympathie für uns. Er ist imstande, wirklich mitzuleiden, weil er in allen Lebensbereichen versucht worden ist. In dem Zusammenhang, kennen Sie den kürzesten Satz in der Bibel? Er besteht aus nur zwei Worten. Jesus weinte. Diesen Satz finden wir bei Johannes im 11. Kapitel, Vers 35. Und zwar am Grab seines Freundes Lazarus. Jesus weinte nicht, weil er ihm nicht helfen konnte, nein. Er brauchte Lazarus nur bei seinem Namen zu rufen, sodass er von den Toten auferstand. Nein, Jesus weinte zusammen mit der Trauergemeinde. Er weinte über die Macht des Todes und über die Hilflosigkeit der Menschen. Er weinte darüber, was die Trauer uns für Schmerzen bereitet. Und so war er ganz und gar Mensch. Der Verfasser des Hebräerbriefes unterstreicht, dass Jesus in allem versucht wurde, nicht nur das eine Mal in der Wüste. In der Lesung haben wir gehört darüber, wie Jesus durch den Teufel in der Wüste versucht wurde. In der Geschichte von der Versuchung Jesu sehen wir, dass unser Hohepriester alle Versuchungen kennt, ja selbst versucht worden ist. Er hat also wirklich ein Gespür für unsere Schwachheit. Während seines ganzen Lebens musste Jesus in dieser Welt mit allen Begrenzungen und Schwachheiten leben wie wir. Er hat alles durchlitten, mit dem auch wir kämpfen und zu kämpfen haben. Er ist Vorbild in seinem tiefen Glauben an seinen himmlischen Vater. Und so hält er allen Versuchungen stand und hält alle Schmerzen und alle Leiden aus. Für den Briefschreiber bedeutet das totale Menschsein von Jesus einen ungeheuren Trost. Jesus versteht und kann mitleiden. Es gibt nichts, was er mit Unverständnis quittieren würde. Das ist Trost pur für uns. In allen Anfechtungen und Bedrohungen und Versuchungen hätte sich Jesus vom Vater lossagen können. Aber er ist im Vertrauen und im Glauben zu seinem Vater geblieben und hat den Angriffen von außen nicht nachgegeben. Er ist ohne Sünde geblieben. Er hat an der Vaterbeziehung festgehalten. Er hat sich nicht losgesagt. Er hat sich nicht abgetrennt. In Vers 16 folgt die Schlussfolgerung. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Wir werden aufgefordert, vor den Gnadenthron zu treten, also in den Bereich, wo Gott wohnt und regiert. Durch Jesus, durch seinen Dienst als Hohepriester, haben wir freien Zugang zu Vater. Die Mauer, die alles bedeutet, was uns von Gott trennt, ist durch Jesus durchbrochen worden. Sichtbares Zeichen dafür ist der Vorhang im Tempel, der beim Tod Jesu von oben nach unten durchgerissen wurde. Jetzt ist der direkte Zugang zu Gott völlig frei. Und wie sollen wir uns nun Gott nahen? Der hohe Priester von damals ging nur mit Angst und Zittern in das Allerheiligste. Er hatte kleine Glöckchen an seinem Gewand, sodass man hörte, ob sie bimmelten und der Priester noch lebte. Es gibt eine jüdische Überlieferung, dass man dem Hohepriester ein Seil um den Fuß gebunden hat. Das sollte ihm etwas zustoßen, konnte man ihn an diesem Seil dann wieder aus dem Gefahrenbereich herausziehen. Ganz schön schlimme Vorstellung, finde ich. Da muss große Angst im Spiel gewesen sein. Wie wunderbar, dass wir heute dank Jesus voller Vertrauen uns an Gott wenden können, ganz direkt. Wir können mit ihm reden, beten, schweigen, weinen. Gottes Wort ermutigt uns heute, von diesem Vorrecht reichlich Gebrauch zu machen. Selbst wenn wir unsere Beziehung zu Gott haben schleifen lassen oder ruhen lassen, aus Zweifeln, aus Wut, weil anderes wichtiger war oder einfach, weil wir die Beziehung ganz vergessen haben. Wir können uns jederzeit Gott wieder zuwenden. Wir können uns erinnern und einen neuen Anfang machen. Wenn wir nicht weiter wissen, dürfen wir um Gnade und Barmherzigkeit und um seine Hilfe bitten. Eigentlich könnte ich an dieser Stelle die Predigt beenden. Es ist alles gesagt. Und wir haben mit einer wunderbaren Botschaft diesen Text uns sozusagen erarbeitet oder erhört. Aber es gibt noch eine andere Botschaft, auf die besonders zu achten ist in dem Zusammenhang. Hier im Hebräerbrief liegt die Betonung darauf, dass Jesus unsere Schwachheit und unsere Versuchungen kennt, ja selbst durchlitten hat. Nicht als Gottes Sohn ist er aus sich heraus sündlos, sondern weil er diesen Versuchungen widerstanden hat, ganz konkret widerstanden hat. Wo liegen die Versuchungen für den Bibelleser und den Hörer von heute? Wo liegen die Versuchungen für uns, für sie, für dich, für mich? Sicherlich ist das bei uns allen ganz, ganz unterschiedlich. Ich sehe bei mir und bei meinem Umfeld immer wieder eine sehr weit verbreitete Scheu, sich unsere Wirklichkeit, die wir haben aktuell, ganz nüchtern und ohne Angst anzusehen und wahrzunehmen. Ich glaube, es ist notwendig, dass wir eine ganz nüchterne Analyse machen und sagen, in Wahrheit ist es ja so, dass wer das Kreuz Christi schaut, beziehungsweise den Hohepriester Jesus vor Augen hat, der schaut nicht weg, wenn es schwierig wird. Ich denke, eine große Versuchung, die wir heute haben, ist, nicht zu sehen oder nicht sehen zu wollen, was uns geschenkt ist durch Gott. Lieber sagen wir, so schlimm wie heute war es noch nie. Die Flüchtlinge und all das, was sonst noch, die Kriege, so schlimm wie heute war es noch nie. Aber wirklich stimmt das ja nicht. Das Schlimme ist, aus dieser Fehleinschätzung resultieren Resignation und Müdigkeit. Im Wochenspruch haben wir gehört, vielleicht ist das noch in Erinnerung, nun aber ist Jesus gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Angewendet auf den Hebräerbrief in der Passage von heute, könnte das bedeuten, dass die Müdigkeit im Glauben zu den Werken des Teufels zu zählen ist. Luther, der ja diesen Sonntag als ganz besonderen empfunden hat und gedeutet hat und genutzt hat, hat in einer Tischrede gesagt, zwei Dinge sind dem Satan eigen. Das erste, dass er uns sicher macht und dass wir Gott zur Zeit des Wohlergehens nicht fürchten. Mit meinen Worten gesagt, dass wir ihn in Zeiten, wo es uns gut geht, vergessen. Das zweite, dass er uns zur Zeit des Trübsals verzweifeln und vor Gott fliehen lehrt. Also dass, wenn es uns schlecht geht, wir verzweifeln und uns von Gott abwenden aus lauter Furcht. Wichtig an diesen Worten von Luther ist es für uns heute, dass uns klar wird, wie ernst die Lage ist und dass wir vor lauter froher Botschaft vergessen, wie wichtig es ist, dass wir die Notwendigkeit erkennen, dass wir uns verändern müssen. Also nicht nur die frohe Botschaft, sondern es gehört auch ein aktiver Part von unserer Seite dazu, dass wir uns verändern müssen, um diesen Versuchungen des Teufels zu entgehen. Auf diesen ernsten Hintergrund will der Schreiber die müden und mittlerweile schwerhörig gewordenen, noch ehemals glaubenskräftigen Mitglieder der Gemeinde von damals zu ermahnen. Nachlassen und müde werden sind typische menschliche Eigenschaften. Belehrungen nützen da nichts. Das wusste Luther auch. Deshalb besteht der Modus oder der Inhalt, die Idee der Mahnrede im Hebräerbrief vor allem darin, uns zu erinnern, dass wir uns erinnern aus dem für den Grund und den Grund versichern und den Grund unseres Glaubens neu bewusst werden. Das ist schwere Kost, ich weiß. Mir ist in dem Zusammenhang ein bekannter Kindervers in die Finger gefallen, der aus meiner Sicht die Botschaft des heutigen Predigttextes in aller Klarheit und Kürze zusammenfasst und auch noch Orientierung gibt. Der lautet: Das will ich mir schreiben in Herz und Sinn, dass ich nicht für mich auf Erden bin, dass ich die Liebe, von der ich leb, liebend an andere weitergeb. Das Erinnern an Gottes Liebe geschieht nicht nur im Hebräerbrief, im Verweis auf Jesus. Hier im Hebräerbrief, in dem Vergleich mit der so wichtigen Person des Hohepriesters. Uns ist dieses Bild des Hohepriesters heute ziemlich fremd. Wir brauchen andere Bilder, die uns erinnern. Aber der Grund ist derselbe, egal welches Bild wir brauchen und nutzen, nämlich daran erinnern, was Gott für uns getan hat. Und dieses Wissen in Herz und in Sinn wird dann zur Grundlage, zur Orientierung für unser Leben und Handeln. Das will ich mir schreiben in Herz und Sinn, dass ich nicht für mich auf Erden bin, dass ich die Liebe, von der ich leb, liebend an andere weitergeb. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.